bin dann oft so still, weil ich nichts Böses sagen würde. Ich denke mir so, ich halte jetzt lieber diese Sachen zurück. Das ist besser, als wenn ich jetzt das eskaliert, weil ich jetzt auch nochmal gegenhalte.
Ich will dich lieben, achten, ehren. Was bedeutet das?
Im Himmel wird es alles irgendwie, wird jeder Mensch und alle Schöpfung ganz auf Gott ausgerichtet sein.
Willkommen zum Podcast Im Osten was Neues. Heute wieder mit Pater Alberich von den Zisterziensermönchen aus Neuzelle und mit Marcella und Adrian. Hi. Heute geht es um einmal diesen tollen Ehekurs, den die beiden gerade besucht haben. Was das überhaupt ist, wird Marcello gleich erzählen.
Marcello.
Adrian
und Marcella.
Marcello.
Das ist schon öfter passiert.
Marcello und Adriana. Adriana, genau. Marcello. Schön. Ja, auf jeden Fall direkt am Anfang wieder so viel rumgelacht, dass die Leute schon abgeschaltet haben, wahrscheinlich. Das wurde mal kritisiert, ganz doll, dass ich so viel rumlache in den Folgen. Ja, deswegen lachen wir jetzt immer darüber, dass wir nicht so viel lachen. Genau. Nein, schön. Aber am Anfang beten wir ganz ernst. Wird jetzt erstmal gebetet, unter dem Kreuz ernsthaft gebetet.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Amen.
Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns füreinander geschaffen hast, dass wir uns begegnet sind und einander lieben. Lass die Liebe in uns wachsen, damit wir uns immer besser verstehen und uns gegenseitig eine Freude sein können. Alle wahre Liebe stammt von dir und führt zu dir. Du hast unserem Leben durch diese Liebe einen neuen Inhalt und ein neues Ziel gegeben. Zeige uns den richtigen Weg zu diesem Ziel und hilf uns, ihn zu gehen. Amen.
Amen. Genau, das war jetzt schon ein Gebet aus diesem Buch Fit für die Ehe. Den Kurs, den besucht ihr ja gerade in Neuzelle und da könnt ihr vielleicht ganz kurz mal erzählen, was da überhaupt abgeht.
Wir bereiten uns gerade auf unsere Ehe vor, die wir am 20. Juni heiraten wir und deswegen.
Also der Kurs, ja, wir machen den Kurs, den hat Pater Alberich
ins Leben
gerufen oder in den Osten gebracht.
In den Osten gebracht ist besser.
Und der stellt sich zusammen aus 4 Online-Treffen und 5 halt hier vor Ort. Also
5 Einheiten.
Die 5. Einheit ist hier. Und und da wir halt nicht uns immer alle treffen können, weil wir verteilt leben, nutzen wir halt diesen Online-Kurs, weil natürlich wäre es schöner, so wie wir uns jetzt getroffen haben, aber es geht halt nicht. Und trotz alledem ist es sehr erfüllend und praktisch, weil der Kurs läuft immer so ab, man kriegt einen Impuls von dem Ehepaar und dann sprechen wir über ein Thema und kriegen ein bisschen so Futter und dann am Ende gibt es Fragen und dann können wir uns sozusagen zurückziehen, dann schalten wir auf Stumm und machen die Kamera aus und dann sprechen wir als Paar untereinander über das Thema und besprechen die Fragen und das ist immer eine sehr wertvolle Zeit, weil man erstmal reflektieren kann, was denke ich darüber, dann teilt man es mit dem Partner und es sind halt tiefere Themen, die vielleicht auch manche noch nicht, gar nicht besprochen haben vor der Ehe und oder man kann die vertiefen, so wie es eigentlich bei uns jetzt immer war.
Und dann immer wieder nach den Paargesprächen gibt es dann wieder eine gemeinsame Runde mit allen Teilnehmern, wo man sich dann wieder austauscht, die Referenten wieder was vortragen. Und ich als Partner bin zwar immer dabei, aber bin immer stumm im Hintergrund betend. Und
die geistliche Begleitung. Und wir kriegen immer einen Segen vom Pater Alberich, was auch
am Anfang und am Ende wie Gott
nicht schaden kann.
Ja. Bin ich dann dabei.
Genau, und die Referenten sind halt immer andere Ehepaare, die halt schon viel Erfahrung gesammelt haben, viele Kinder haben, schon lange verheiratet sind. Und die geben dann immer den Impuls und bereiten halt die Themen aus dem Arbeitsbuch auf.
Und das sind welche? 5? Hand hoch.
Welche 5 Themen?
Das erste war.
Das Bändchen ist, oder?
Ja.
Die erste Einheit zum Beispiel ist mit Gottes Vision in die Zukunft gehen. Der Plan Gottes für Ehe und Familie.
Ja. Da haben wir viel über uns gesprochen, die Beziehung zu Gott und was Gott eigentlich für die Liebe und für die Ehe, was seine Vision ist und worum es geht.
Ja, genau. Man hat so ein bisschen über seine eigene Vision auch erstmal gesprochen und dann nochmal, aber was ist Gottes Vision eigentlich? Was wesentlich wichtiger ist und wie
Für die Liebe, was ist Liebe?
Genau, da ist man mal ganz mit den Basics angefangen, so, was ist Liebe überhaupt? Dann Einheit 2 ist in der Einheit wachsen, Kommunikation in der Ehe.
Das war auch gut.
Habe ich noch fürs Kloster noch bestellt.
Das braucht man im Kloster auch.
Ja.
Kommunikation.
Kommunikationsauto.
Kommunikation.
Es ist ganz gut, weil man da auch mal so ein paar praktische Sachen bekommt. Das ist jetzt nicht alles nur, also im ersten ist zum Beispiel mehr Theologie so ein bisschen und mehr so die Basics, was ist Liebe und so eine Sachen. Und halt auch
und das ist so bei sich, also man guckt mehr, also jetzt erstmal getrennt voneinander, du guckst auf dich selbst, ich guck auf mich selbst und dann in der zweiten Einheit schauen wir mal, wie wir das miteinander teilen.
Und da ist halt mehr so praktische Sachen, wie kann man damit umgehen, wie kann man miteinander gut kommunizieren und so, dass man auch zu einem, also zusammen einen Kompromiss finden kann und nicht einfach nur, ich bin getrennt von dir. Und, dann
und was so, für Arten von der Kommunikation es gibt.
Ja.
Also sehr spannend.
Mhm. Mit Einheit 3 ist, unsere Familiengeschichten verstehen die Bedeutung der Herkunftsfamilie.
Ja, auch, glaube ich, ganz wichtiges
sehr
Thema.
Sehr prägend. Mhm. Jeder von uns bringt etwas mit. Und zu wissen, was das jeweils bei mir ist und was es bei Adrian ist, natürlich hilfreich.
Ja. Da sind wir auch wieder bei diesem wunden Thema, heute beim Herzlichkeitssonntag. Also ist so ein ganz großes Thema, was für Wunden hat man eigentlich so aus seiner Familie vorher, die man mitbringt, weil die kann man immer wieder öffnen quasi, wenn man miteinander, und da ist es auch wichtig zu wissen, so, wo kommt der andere her und was hat den geprägt und auch so, wenn es um Themen geht, so wie Streitkultur und so, wie sieht es für dich aus in deiner Familie, wie sah das bei mir aus, und dann muss man so ein bisschen halt so nachforschen, ist auch gut einfach so ein bisschen reflektieren, mal darüber nachdenken, so, wie ist es bei anderen, wie ist es bei mir.
Auch mit meinen Eltern.
Man sieht es mal so als selbstverständlich, ja, so ist es bestimmt überall, aber es ist ja dann immer ganz, also jeder hat es ganz anders.
Ja, manchmal weiß man es ja selber gar nicht,
was das kommt auch noch dazu.
Warum reagiere ich in bestimmten Situationen so total über oder bin eingeschüchtert oder was auch immer. Und da ist natürlich auch ganz wichtig, sich selbst zu reflektieren, auf jeden Fall. Ne? Und dann aber wirklich auch dem anderen einfach zu sagen, ja, ey, das ist aber meine Wunde, das ist halt passiert oder was auch immer. Oder das hat mich geprägt. Und dann versteht man sich halt auch als Paar erst oder auch nicht nur als Paar, in jeder Beziehung. Ja, bei jeder Freunden, Beziehung. Im Kloster, in jeder Beziehung muss ich halt dem anderen meine Wunden hinhalten, damit er versteht, warum bin ich jetzt so.
Mhm.
Und
das heilt.
Das gegenseitig, genau.
Gleichzeitig
und dann kann man halt verlangen von dem anderen, ey, du weißt, dass ich so und so in der und der Situation reagiere. Also verhalte ich vielleicht ein bisschen dementsprechend. Ich meine, man kann nicht immer alles irgendwie gut machen. Manchmal ist ja auch der andere aus einem bestimmten Grund so. Aber man weiß voneinander und dann kann man natürlich versuchen, in Liebe zu reagieren.
Dieses den anderen so annehmen, wie es so
wie. Und ich kann ihn auch warnen. Ich kann sagen, Adrian, du weißt, ich weiß es und du weißt es auch.
Auch
dass ich, was habe ich gesagt? Dass ich es nicht mag, wenn du jetzt zu lange nichts sagst, weil dann habe ich das Gefühl, du ignorierst mich, aber eigentlich.
Genau, das ist ein gutes Beispiel.
Möchtest du ja friedlich sein.
Das ist ein gutes Beispiel. Ja. Oft, wenn es irgendwie mal Zoff gibt, bin ich jemand, ich bin dann oft so still, weil ich nichts Böses sagen würde. Ich denke mir so, ich halte jetzt lieber diese Sachen zurück. Das ist besser, als wenn ich jetzt das eskaliert, weil ich jetzt auch nochmal gegenhalte. Dann bin ich still und ich sehe das eigentlich als was Gutes. Aber wenn sie das merkt, dass ich nichts mehr sage, sieht sie das als so was Schlechtes und das macht sie, bringt sie dann noch mehr auf.
Ja.
Weil sie das aus ihrer Familie halt kennt, dass man einfach erstmal alles raus. Und nicht diese Stille ist immer so ein.
Und ich sage auch nicht, dass es immer richtig ist, je nachdem, wer jetzt ist, aber das ist, dass man einfach darauf achten kann und merken kann, jetzt haben wir das schon wieder gemacht. Oder
also aber das kann ja auch noch anrufen. Oben, liebe
genau,
Gott.
Genau, bitte. Ja.
Eile uns zu helfen. Kloster gibt jedes Stundengebet, fängt an, oh Gott, komm mir zu Hilfe. Eile mir zu Hilfe. Und notfalls, wenn er sich nicht so deutlich meldet, dann einfach den Pater anrufen.
Ja,
ich kann auch noch ein bisschen vermitteln, ja?
Ja, wenn wir nicht weiterkommen. Aber manchmal kommt der Heilige Geist und sagt, oh, du machst das schon wieder.
Ja, es ist halt wirklich, ich glaube, umso öfter man auch darüber spricht und auch miteinander spricht, umso mehr verinnerlicht man das auch einfach. Und das ist wie jede Tätigkeit, man übt das einfach miteinander und irgendwann funktioniert es gut. Und wenn man dann so ein Paar sieht wie Familie Jonkisch zum Beispiel, die dann einfach 40 Jahre schon geübt haben, dann geht das natürlich viel besser. Und gerade wenn du dich halt wirklich auch aufeinander einlässt, wenn du nicht nur so nebeneinander herlebst, gibt es ja auch viele Beziehungen, die nur nebeneinander herleben und sich
aber
eigentlich gar nicht.
Mal wieder nochmal kennenlernen, auch nochmal nachfragen, irgendwie ohne Festlegung, wie ist das, wie bin ich eigentlich für dich, ne? Oder warum reagierst du so und so, aber eigentlich immer wieder muss man fragen, auch den anderen kennenlernen. lernen, ohne vielleicht schon zu sehr irgendwie festgelegt zu sein, so ist der oder so bin ich.
Ja, genau.
Sondern immer wieder ist der Gott ja auch am Werk.
Und ich muss nochmal sagen, dieses den anderen so annehmen, wie er ist, ist so wichtig, weil gerade als auch als Mann vor allem, ich will immer so eine Lösung finden oder ich will immer so, manchmal erwische ich mich so, wie ich dich irgendwie versuchen will, so zu verändern. So, anstatt dich so anzunehmen, wo du bist, will man dann irgendwie den anderen versuchen zu ändern. Also es passiert ja also jedem so, dass man irgendwie denkt, ich muss jetzt, so wie der ist, kann ich den nicht annehmen, wäre der nicht besser, wenn er ein bisschen anders wäre. Aber das ist so wichtig. So.
Ja, ich glaube, aber manchmal ist das auch so ein Hilfsimpuls.
Ja, also klar.
Du willst dem anderen helfen, selbst jetzt, ich will dich ändern, sondern ich will dir helfen, so wie du manchmal sagst, das Potenzial rauszukriegen, was du in dir trägst, und dann ist es besser, diese alten Sachen da abzulegen. Aber es sind so tiefe Dinge und da arbeitet Gott mit uns, wir arbeiten miteinander da mit uns.
Eben, es ist so ein bisschen zu verstehen, dass Gott diese Sachen macht und nicht ich, das ist nicht mein Job.
Ja.
Aber den anderen darauf hinweisen ist, glaube ich, schon ganz gut. Also man will ja, klar, man muss sein Gegenüber so annehmen, wie er oder sie ist. Aber ich glaube schon, dass man den anderen anregen sollte zum Wachstum. Also klar, ich sollte den jetzt nicht in eine Richtung verändern, die nicht gut ist, aber in eine Richtung verändern, die gut ist und die Gott näher bringt und ihm dient, die sollte ich auf jeden Fall anregen. Nee,
auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, es ist mehr so ein Thema, wenn du schon in einem Streit bist und es Konflikt gibt und dann so ist es nur so im Affekt so und das ist nicht wirklich durchdacht und da ist nicht so was Tieferes dahinter, sondern es ist mehr so, ich will mein eigenes
Ding durchsetzen. Ja,
genau.
Ja,
das meine ich. Und jetzt, das war Einheit 3 und jetzt kommt Einheit 4, die wir heute an diesem Wochenende hatten. Die Einheiten davor waren immer online. Und jetzt diese Einheit 4 zum Sakrament der Ehe, das war jetzt vor Ort in Neuzelle so ein ganzes Wochenende, wo die verschiedenen Paare, die aus verschiedenen Orten kommen, alle hier nach Neuzelle gekommen sind und wir in Person ein richtiges Wochenende hatten.
Wir darüber sprechen, was wir uns da eigentlich versprechen. Ich will dich lieben, achten, ehren. Was bedeutet das? Und was ist das überhaupt, was wir da sagen und das Sakrament, was wir da eingehen? Ja.
Weil es noch mehr ist, als den gemeinsamen Namen dann zu tragen, den Familiennamen. Und es ist so schön, dass du dich auf Augustinus hast firmen lassen als Firmennamen und dass deine zukünftige Ehefrau D'Agostino heißt. Und bevor ihr kirchlich heiratet, werdet ihr standesamtlich heiraten, das weiß ich schon. Und da wirst du dann wahrscheinlich offiziell auch ihren wunderschönen Familiennamen annehmen.
Ja, wir haben das so zusammen entschieden, dass das einen tiefen Sinn hat.
Ja, genau.
Es war für uns halt so ein Teil einfach von unserem Zusammenfinden und unsere ganze Reise der heilige Augustinus, weil wir uns mit dieser Philosophie und Theologie und wie er über Dinge spricht, so identifizieren können. Auch, was auch uns mega wichtig ist, ist dieses, dass er dieses Intellektuelle mit dem Herzen so verbindet. Für uns ist es so eine gute Verbindung, es ist beides. Es ist so
sein feuriges Herz und sein
Er ist so ein Denker und hat so viele Texte geschrieben und Schriften verfasst, aber auch, es ist immer so mit Herz und offenes Herz und er teilt auch.
Und er ist auch ein bisschen dramatisch.
Es ist so für uns eine gute Kombi und es vereint uns irgendwie, wie wir auch beide sind, weil wir das beides mögen, diesen Philosophie- und Theologie-Teil, aber auch einfach dieses Persönliche und auch Emotionen dabei. Und
ich freue mich sehr, das zu hören, weil deswegen ist ja der Kurs genau richtig, weil dann ihr selber erstmal Programm habt, Vorbereitung, Fragen, Diskussionen mit mir und mit anderen Pärchen gemeinsam was lernt, euch auf den Weg begebt, damit auch vielleicht das ein Geschenk ist, damit die Hochzeit dann nicht erst dann der große Tag des Dramas, der großen Party wird und wo dann vielleicht auch die höchste Erwartung dran hängt. Und wenn es dann nicht so perfekt wird, wie man sich das vorgestellt hat, das ist dann trotzdem, wir wissen, wir haben schon ganz viel vorher auch erlebt und uns schon immer wieder entschieden und Gedanken gemacht, damit es irgendwie nicht nur so ein Tag ist, der dann so irgendwie über allem steht. Aber es ist natürlich, ist ein Versprechen, das ist dann sakramental, Gott nimmt das an und ich bestätige das, aber es ist dann auch nicht, es muss nicht der schönste Tag in eurem Leben sein. Es muss
der geht so schnell, dass man sich nicht mehr daran.
Und es muss auch, das Schöne eben auch, bis dass der Tod uns scheidet, ist auch schön, weil man darf in diesem Trauversprechen eigentlich schon auch dem anderen dann eine schöne glückliche oder ihr euch beiden eine schöne Sterbestunde wünschen. Mhm. Natürlich auch so, dass man hoffen darf, dass ihr irgendwie beieinander seid, wenn der andere stirbt. Oder viele Ehepaare, auch ältere Ehepaare, die so sehr harmonisch zusammen leben, mhm. die sterben auch tatsächlich dann kurz nacheinander. Das schenkt ihnen Gott irgendwie auch. Ne? Ich würde sagen, wir wünschen uns auch schon jetzt beim Eheversprechen, dass wir gemeinsam irgendwie dann auch natürlich uns stärken, aber auch dann loslassen, wenn der andere stirbt, zu sagen, unsere wahre Heimat ist im Himmel. Ja? Und ich will auch, dass du, ich freue mich so, wenn ich euch so erlebe, ihr wollt, dass der andere gläubig ist, dass der andere auch auf Gott ausgerichtet ist. Ja?
Das ist für euch so wesentlich. Das ist auch wichtig zu verstehen, dass dieses, die Ehe und das Ehesakrament so ein Startpunkt ist.
Ja,
das nicht, würde ich auch sagen. Ist nicht das Ende, darum also, geht es nicht um dieses, das ist nicht der Höhepunkt und das Ende, sondern da geht es los und wir treten quasi einfach nur unsere gemeinsame Reise zum Himmel
an. Wir müssen uns in den Himmel
bringen. Idem ist es, das heißt auch schön, weil ihr euch für die Eucharistie entscheidet. Es wäre nicht unbedingt notwendig, aber es ist natürlich sehr schön, sehr sinnvoll, dass eine katholische Trauung mit der Heiligen Messe stattfindet in der Eucharistie, weil da eben dieser Bund mit Gott auch nochmal zum Tragen kommt. Ja, es ist die Eucharistie, es ist das Kreuz, das Opfer Jesu, wo er seine Braut irgendwie auch nochmal irgendwie erwählt hat und wo sich ganz für die Menschen, für den Leib Christi, für seine Kirche hingegeben hat. Und das ist dann auch der Fixpunkt dann für jedes Sakrament, für unsere persönliche, für die Sehnsucht der Welt. Ja? Also da hat er irgendwie alles auf sich genommen, hat sein Herz geöffnet und eben ja auch die Kirche irgendwie da auch schon geheiligt in seinem Blut, in seinen Wunden. Ja, seid ihr geheilt, ist die Kirche geheilt. Und das ist schön, weil dann beten wir immer in der Heiligen Messe auch als Priester, damit, dass wir ein Leib und ein Geist werden. Ja, dass die Kirche mit Christus ein Leib und ein Geist wird. Und das heißt aber auch, dass wir ja Leib Christi empfangen. Das heißt, Augustinus sagt, empfange, was du bist, Leib Christi, du und ihr und die Christen und die Kirche. Weil Gott will in uns leben, er will in uns wachsen. Wir sollen irgendwie auch in Zukunft dann auf der Ewigkeit hin mit Gott irgendwie eins werden. Aber es fängt schon hier auf der Erde irgendwie an. Und dann ist es halt so schön, dass Jesus eigentlich sagt, ja, also man heiratet eigentlich nur in dieser Welt, weil in der Ewigkeit wird nicht mehr geheiratet, gibt es natürlich auch keine Leiden mehr oder keine, dann ist alles klar in der Ewigkeit im Himmel. Aber irgendwie dieser Gedanke Jesu, wenn er sagt, im Himmel wird nicht mehr geheiratet, dass man das hier auf Erden schon auf den Himmel hin lebt und verspricht, aber im Himmel wird es alles irgendwie, wird jeder Mensch, wird alle Schöpfung ganz auf Gott ausgerichtet sein. Da seht ihr euch hoffentlich wieder und auch eure Eltern, Großeltern und irgendwie, ich meine Mitbrüder auch. Gerade ist der Abgehärt mit 97 heute früh verstorben. Mhm. Auch den will ich im Himmel nochmal wiedersehen. Aber es soll dann nicht mehr, wird dann nicht mehr so relevant sein, sondern alle sind dann irgendwie als Braut Christi irgendwie auf Gott ausgerichtet. Und dann ist aber auch schön, dass die Kirche sagt, die Ehe ist erst dann auch eigentlich gültig und auch unauflöslich, wenn sie nach der kirchlichen Trauung dann auch intim vollzogen ist. Also es müssen nicht unbedingt die Kinder kommen, nicht erst dann ist die Ehe unauflöslich, aber sie muss vollzogen werden. Ja? Und das ist eben dann sehr schön, weil das ja Paulus im Epheserbrief bringt als Zitat von Genesis. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Die Kirche lehrt das eben, ja, also nicht bloß irgendein mündliches Versprechen, nicht nur Theorie, nicht bloß die Vernunft, sondern auch dann der konkrete leibliche Vollzug. Ja, deswegen diese vollzogene Ehe im Intimen ist dann ist erst die Ehe gültig. Das heißt auch, bis wenn sehr fromme Leute vielleicht manchmal dann heiraten, aber nicht vollziehen, dann könnte eigentlich auch diese Ehe wieder kirchlicherseits leicht gelöst werden. Es könnte festgestellt werden, dass sie gar nicht gültig geschlossen war, weil sie noch nicht vollzogen worden ist. Das heißt, immer schwingt natürlich mit die Hoffnung und die Vorfreude auf Kinder. Ich wünsche euch sehr viele Kinder. Wir haben auch mit Familien in Berlin Bekanntschaft, die 8 und 10 Kinder haben. Vielleicht schenkt euch Gott auch ähnliche Zahl, weil wir brauchen Kinder, wir wollen Lob so Gottes Gott vermehren.
Ja, 2 reichen auch. Ich habe letztens was Lustiges gesehen, da hat einer gesagt, ja, entweder katholisch oder Asi, wenn du mehr als 2 Kinder hast.
Katholisch oder Asi.
Dachte oder muslimisch heutzutage, ja, aber so. Wollen wir sagen.
Ich finde, man sieht da aber auch die, nochmal ernst, wir versuchen es, nochmal die Parallele auch zur Eucharistie, dass da auch Gott die Ehe, also mit uns quasi, mit seiner Braut, der Kirche, so vollzieht. Genau. Jede Eucharistie kommt er ein Leib in uns quasi.
Ihr werdet ein Fleisch mit
ein Fleisch. Jeder Heilige, jeder Heilige, Heilige, Heilige Messe. Das Hochzeitsmahl des Lammes.
So sollen wir uns immer wieder vorbereiten, einüben, mit der Beichte auch vorbereiten, weil das eben ein zutiefst intimes, heiliges Geschehen ist. Und der Priester kann natürlich auch irgendwie jahrelang vielleicht die Beichte versäumen und die Messe feiern, weil er wird dann irgendwie trotzdem immer eigentlich irgendwie ein unruhiges Gewissen haben, wenn er nicht auch heilig lebt oder diese Ehrfurcht vor Gott einübt. Und für mich ist auch ein Geschenk. Ich wachse auch in meiner Gottes-Ehrfurcht, Hingabe in der Heiligen Messe, wenn ich weiß, für wen ich die Messe feiere. Nicht bloß eine Hochzeit, sondern ich weiß, auch ihr bemüht euch, das können wir kurz mal noch thematisieren, tatsächlich jetzt noch vor der Ehe enthaltsam zu leben. Weil das Schöne ist auch, dieses Eheversprechen ist eigentlich der größte Schutz. Euer Versprechen, dass Zeugen bestätigt haben, dass eine Öffentlichkeit wahrgenommen hat, dass Gott gesegnet hat. Dieses Eheversprechen ist eigentlich der größte Schutz für Kinder. Natürlich darf man vielleicht auch schon Kinder haben und dann heiraten, wenn man erst dann zum Glauben gekommen ist. Aber so ist der Gedanke eben mit dem Treuversprechen, haben die Kinder auch einen maximalen Schutz, dass die Eltern zusammenbleiben.
Ja. Ja, und dass die Eltern auch die Eltern sind.
Dass die Eltern sind, also, die Eltern bleiben und...
Ja. Das habe ich auch super oft so beobachtet in Berlin. Aber dieses, das ist auch ohne einfach nicht funktioniert. Man sieht so viele zerbrochene Partnerschaften, Ehen, was weiß ich. Und man denkt jetzt auch, nachdem man zum Glauben kommt, fragt man sich, und wer denkt so an die Kinder? Oder auch generell einfach, wer denkt an die Kinder? Also es geht irgendwie immer nur um einen selbst und dann zerbrechen diese Partnerschaften und irgendwie... Eben, es ist irgendwie.
Kinder sind nicht Besitz, sondern sind Gabe mit Verantwortung.
Genau. Aber es wird irgendwie überhaupt nicht mehr.
Ja, aber weil du denkst, du kannst Sex haben ohne Kinder oder du kannst Kinder haben ohne Sex. Also es ist immer so unnatürlich und eigentlich unlogisch. Und
nicht ganzheitlich,
Und nicht ganzheitlich. Und ich liebe das, was Papst Johannes Paul II. Auch sagt. Das ist eine Körper, also wir sprechen eine Sprache, aber unser Körper spricht auch eine Sprache. Und wenn ich mich ganz jemandem hingebe, aber nicht wirklich und nicht wirklich in der Ehe bin, dann geht das gar nicht, dann lüge ich eigentlich.
Mit deinem Leib.
Mit meinem ganzen Leib, mit meiner Seele und meinem Körper. Also und das hilft, also hat mir auch am Anfang geholfen, als ich auch in der Bekehrungsphase war und ich verstanden habe, die Sexualmoral und solche Sachen. Also ich empfehle jedem, der Fragen hat, Theologie des Leibes ein bisschen reinzuschauen. Das hat mir sehr geholfen. Und genau dieses...
Das? Mir auch.
Ja, das ist ein schönes Zitat auch vom Johannes Paul in diesem Buch. Da werden
sich auch ganz viel.
Wir haben es aber heute gehört vom Diakon Pfitz, also ständiger Diakon, hat heute auch unterrichtet mit seiner Frau aus Görlitz, dass Johannes Paul so gesagt hat, eben im Hinblick darauf, Trauung und dann mit der Eucharistie verbunden, dass jedes Ehepaar ist für uns, für die Welt, für die Kirche immer eine Erinnerung an das, was am Kreuz geschehen ist. Also er selber, Gott, hat sich in Christus erstmal ist Mensch geworden, hat sich ganz in menschliche Gestalt begeben, auch in menschliches Leiden, in Zeitlichkeit, ist Fleisch geworden, das Wort ist Fleisch geworden, aber hat dann eben auch sein Leben hingegeben, wirklich sein Leben hingegeben, nicht geschont, um für uns hingebungsvoll im Gehorsam zum Vater auch eben alles Leiden der Welt zu binden. Und zugleich war es seine größte Liebestat, weil er eben das Leben, was er vom Vater her hatte, nicht für sich behalten hat und sogar allen Menschen ausnahmsweise angeboten hat als Geschenk der Erlösung, der Sühne. Ja? Und alle sind eben eingeladen, dieses Geschenk anzunehmen. Keiner wird gezwungen, wieder Akt der freien Liebe Gottes. Keiner kann zu diesem Geschenk des Glaubens oder gezwungen werden. Und ja.
Auf jeden Fall glaube ich auch was Wunderschönes, zusammen dann die Eucharistie zu empfangen. Das einmal gesehen bei einem Paar, die wurde getauft jetzt auch. Er wurde mit mir zusammen getauft vor 2 Jahren und sie ist dann ein Jahr später, also letztes Jahr, im Oktober getauft worden. Und die haben dann sozusagen nochmal das Ehesakrament erneuert. Man kann dann irgendwie nicht mehr katholisch heiraten, weil das ist so komisch, also im Eherecht im...
Kommt davon, ob sie schon getauft waren, weil schon zwei nicht katholisch getauft
waren. Genau, und die waren dann irgendwie quasi normal schon verheiratet, irgendwie ging das dann nicht. Jedenfalls haben sie dann trotzdem nochmal ihr Eheversprechen erneuert zusammen und dann halt auch beide zusammen die Eucharistie empfangen. Das war sehr, sehr schön.
Ja, für uns war das auch ein großes Thema, dass wir immer zusammen zur Messe gegangen sind, auch jetzt vorher schon. Ja,
auch jetzt ohne, dass wir noch zusammen waren oder so.
Das hat uns auch schon so zusammengeschweißt.
Und ich glaube, das hat auch alles so beschleunigt und so eine Tiefe einfach geschenkt, und weil Klarheit Jesus jeden Frieden Tag da war.
Ja, ich glaube auch, dass, also so wie du sagst, so mit Frieden und so irgendwas zusammen machen, das ist, glaube ich, auch Anbetung, was man da, wenn man da, also zur Messe ist
es auch wunderschön,
aber
so.
Ja, eben, weil man dann so schon so die, also wenn man alleine, dann ist es ja schon immer so im Gespräch mit Jesus, aber wenn man weiß, so mein Mann oder meine Frau ist halt auch noch da, ist es irgendwie schon in dieser Dreierkonstellation, ja, ich weiß nicht so richtig, wie ich es beschreiben soll, aber es ist so, das fühlt sich so richtig an. Mhm. Also, glaube ich, das kann ich ja nicht.
Ich kann mich gut erinnern, wie jetzt am Ostermontag, wie wir als Konvent hier waren in Fürstenberg, dass dein Mann ja neben dir war.
Ja, der war genau. Mit. Ja, der ist auf einem guten Weg.
Am Ambo aus dann bei der Predigt gesehen, da ist er noch jetzt.
Ja, mit den Kindern, war voll anstrengend. Das ist also, Kinder ist ganz toll, aber es ist halt auch dann mit jeden Tag in die Messe gehen, voll anstrengend.
Ja, die sollen investieren, wenn sie älter sind.
Ja, macht sie ja schon. Dann die eine ministriert schon, das klappt schon. Das ist immer nur so von 1 bis 10 ist anstrengend und dann wird neu anstrengend. Aber auf jeden Fall, es ist trotzdem ein Segen und genau, ist vielleicht nochmal so ein bisschen kurz zu diesem Namensding, das haben wir vorhin schon kurz angeteasert oder du, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, auf jeden Fall nimmst du ja den Namen deiner zukünftigen Frau an, was ja nicht so üblich ist, aber was irgendwie total zu dem passt, was du aus dem Epheserbrief vorgelesen hast, halt, dass der Mann eigentlich ja die Herkunftsfamilie verlässt und sozusagen mit der Frau geht, würde viel mehr Sinn machen, wenn die Leute das schon immer so gemacht hätten, dass die den Namen der Frau angenommen haben, weil du hast es vorhin ganz kurz, ich bin ja nur ganz kurz bei dem Kurs gewesen, aber da hast du so gesagt, du legst so den alten Menschen ab und ziehst quasi den neuen mit Jesus an und dazu passt es irgendwie so schön, dass du den Namen dann annimmst.
Ja, für mich war das so wichtig, weil diese Konversion so ein krasser Schritt für mich war oder so ein krasser Cut quasi zu dem Leben davor. Und deswegen macht es für mich einfach am meisten Sinn, so das hinter mir zu lassen. Oder man kennt man auch in der Bibel, dass Leute neue Namen annehmen in einem neuen Lebensabschnitt. Oder auch bei den Mönchen, ihr nehmt auch einen neuen Namen an. Und ich finde, das hat total gepasst. Und ich habe auch total nach dieser Konversion das Gefühl, dass ich nicht mehr die Person bin, die ich war. Und deswegen, also es fühlt sich einfach richtig an. Und dann kommt natürlich noch das ganze Thema, was wir ein bisschen angeschnitten haben von sie heißt mit Nachnamen D'Agostino von Augustinus. Und genau.
Ja, also dadurch, dass es eine Bedeutung hat, nehmen wir das. Also ich hätte auch kein Problem gehabt, jetzt deinen Namen anzunehmen. Weil ich sehe auch den Sinn dahinter so ein bisschen jetzt abstrakter gedacht oder größer gedacht, dass der Mann immer sozusagen die Info gibt oder die Samenzelle und wir als Frauen geben dem Ganzen so Fleisch. Und deswegen hat es, glaube ich, auch schon seinen Sinn gehabt, diese Tradition, oder hat seinen Sinn, dass man sagt, hey, ich nehme die Information, die Identität des Mannes an und gebe dem Ganzen Fleisch und Frucht sozusagen. Ja. Das ist jetzt so abstrakt gedacht, aber darunter habe ich das auch immer so verstanden und es ist gar nicht, weil dann kommt man natürlich schnell in dieses Denken, was modern ist, so der will mich dominieren oder die will mich die Macht haben oder so, darum geht es überhaupt nicht. Aber bei uns war das einfach ganz leicht, die Entscheidung, weil das war eine übernatürliche, ein übernatürlicher Name. Zu gut
gepasst. Der jubelt da oben,
Es
hat zu gut gepasst. Diese beiden, die werde ich noch befeuern.
Genau, du hattest diese Idee einmal so mir erzählen. Ich meine, ich hatte genau die gleiche Idee und was sollen wir anderes machen?
Ja, und dann kann er auch unser Patron der Familie sein. Und,
Aber wer hatte zuerst die Idee gehabt, nach Neuzelle zu gehen?
Ach so.
Nee, das war aber auch.
Das war auch komisch.
Idee, das war einmal
auch komisch.
Ja, das war komisch, weil ich wollte, ich habe mit unserem Organisten damals gesprochen. Er meinte, ja, die singen auch Latein in Neuzelle. Ich, ich war noch nie in Neuzelle. Was ist Neuzelle? Ich wohne in Berlin. Ich habe keine Ahnung, was Neuzelle ist. Auch gut. Und dann hast du gesagt, ja, ich wollte auch schon mal dahin.
Nee, also ich finde so alte Kirchen total schön und in Berlin gibt es jetzt nicht so viel. Und ich habe mal geguckt, was ist so die nächste Kirche an Berlin dran, wo man sowas so, wo man hingehen kann. Und deswegen war das immer, hatte ich das schon mal gesehen und so in meinem Hinterkopf, dass ich da unbedingt irgendwann mal hin will. So, ich will mir das unbedingt mal angucken, ist auch nicht so weit weg. Und dann war es wie viele Themen bei uns, dass einer von uns diese Idee teilt und dann sagt der andere plötzlich, ich hatte auch schon diese Pläne, aber wirklich auch so.
Also und nicht dann jetzt einfach so gesagt, haben wir es aber nicht sofort gemacht.
Nee.
Und dann ist. Dann haben wir, sind wir zusammengekommen.
Genau, dann kam diese ganze Berufung vorher.
Ja.
Und dann war uns eigentlich relativ klar, weil wir beide so Menschen sind, entweder ganz oder gar nicht. War okay, dann, also wenn wir jetzt hier zusammenkommen, dann müssen wir heiraten.
Und
also,
du wusstest, du willst in Neuzelle den Antrag machen.
Ja, genau, ich dachte mir einfach, das ist, ich hatte diesen Ort in meinem Hinterkopf irgendwo abgelegt und dachte mir so, das ist der perfekte Ort, in so eine
neue Zelle, ne? Also man
auch ja. Gut, stimmt, neue Familienzelle. Neue,
ja. Noch mehr.
Das ist und
noch
dann mehr sind wir da. Hergefahren. Dann war, also das war, ich weiß nicht,
ja,
das
war auch ganz wild hier.
Das war wild. Dann sind wir zum, dann haben wir die Mönche kurz getroffen.
Ja, ja, genau.
Dann sind wir zum Marsch des Abend Lebens angereist. Gefahren. Dann haben wir sie dort wieder gesehen.
Stimmt.
Dann haben wir mit Pater Isaac Numen getauscht.
Direkt beim
Irgendwie, weil bei dem Marsch des Lebens sind sie wieder hierher gefahren.
Nee, das war, die Story ist ja noch lustiger, weil erst haben wir gedacht, ja, wir würden super gerne bei diesem Marsch des Lebens logischerweise ja. Dabei sein, aber wir hatten gleichzeitig, wir haben überhaupt nicht mit den Terminen geguckt, ob das sich überschneidet oder nicht und wollten an diesem Wochenende nach Neuzelle und haben gesehen, genau an diesem Wochenende ist auch der Marsch des Lebens. Wir wussten nicht, gehen wir jetzt dahin oder gehen wir jetzt nicht dahin? Und dann waren wir hier in der Messe, ich weiß nicht mehr ganz genau, was für ein Wochentag das war, aber da hat uns dann eine Frau angesprochen, meinte so, dass sie auch, ob wir zum ja. Marsch des Lebens gehen, hier aber einfach so, und sie wussten nicht, dass wir aus Berlin kommen oder von unserem Plan, hat sie uns gefragt, dann haben wir, ja, eigentlich schon, aber wir sind jetzt hier und irgendwie haben wir dann gesagt, okay, dann müssen wir eigentlich doch jetzt zurück nach Berlin fahren. Wir waren nur für ein Wochenende hier, man fährt immer 1,5 Stunden und dann wir, na gut, dann fahren wir jetzt nochmal für diesen einen, ja, für den Marsch ja. Hin und her, obwohl wir nur so kurz hier sind.
Ja.
Und da haben wir die Mönche halt gesehen, waren bei so einem, glaube ich, beim Chorgebet und bei der Messe haben wir sie auch gesehen. Und dann sind wir zum Marsch des Lebens gefahren und sind da. Dort nach einer Weile getroffen. Sehen wir plötzlich die Kutten von den Zisterziern. Es kann gleich Kuttenkleider,
Prachtkleider,
Prachtkleider. Und dachte, das, sind das die? Das kann nicht sein. Und ja. Wir kannten die ja alle noch gar nicht. Ja. Und doch, das ist einer von ja. Denen, die wir eben gerade in Neuzelle gesehen haben. Und die waren dann auch da.
Uns mit ihnen gequatscht.
Dann haben wir mit denen gequatscht, welche Kirche wir gehen. Das war auch schon lustig. Dann haben wir Kontakte getauscht.
Wir müssen ein bisschen schneller, weil ich habe das Gefühl, die Geschichte ist so riesenlang. Aber auf jeden Fall.
Ich war nicht in Berlin bei diesem Marsch fürs Leben. Ja. Ich war schon bei anderen, weil ich ja als Gastmeister und Wallfahrtsseelsorger doch eher die Stellung zu halten habe.
Mhm.
Das heißt, ihr kam dann immer wieder auch. Habt ja, euch verlobt.
Ich habe mich da noch gar nicht getroffen.
Nee, ich war irgendwie da jetzt nicht.
Der Verlobung.
Am nächsten Tag haben wir uns dann hier verlobt, von Pater Konrad den Segen bekommen. Auch
genau, hier im Klostergarten haben wir unterm Apfelbaum habe ich einen Antrag gemacht. Es war jetzt nicht so eine Überraschung, weil nee, wir wussten beide, wir wollen heiraten. Ja. Und
dann waren wir bei der Anbetung, dann bei Pater Konrad. Und dann ist dazwischen Zeit vergangen. Dann haben wir gesucht, wie können wir uns auf die Ehe vorbereiten? Wen können wir fragen? Wo können wir heiraten? Ganz viele Gedanken, haben Sachen ausprobiert, hat irgendwie nichts, also nicht... Nichts hat richtig geklappt. Das hat so
spirituell nicht gepasst.
Ja.
Und auch in Berlin gibt es jetzt auch nicht so ein Angebot. So,
ja. Wir schreiben jetzt einfach mal Pater Isaac. Also so, ob die
ob man da heiraten kann.
Ja, wir wussten gar
so,
nichts.
Wir haben schon,
heiraten eigentlich nicht.
Nee, wir haben schon,
Pfarrkirche, Gott sei Dank.
Ja, wir hatten schon so viele Versuche, die alle nicht geklappt haben, wo es irgendwie menschlich nicht gepasst hat oder die haben keine Zeit oder da gibt es kein Angebot.
Ich hatte immer so in meinem Herzen, das, ich habe mich hier so zu Hause gefühlt von Anfang
direkt
an.
Direkt nach dem ersten.
Und so angenommen. Und oft, hier war so eine Offenheit. Und auch Pater Niklas hat uns dann direkt angesprochen. Ja, wenn irgendwas kommt, immer her und redet mit. Also keine Ahnung, irgendwie so.
Ja.
Und auch, einfach die Spiritualität,
genau.
Die Predigten und so.
Das war
und wie
so,
das. Ja, das
hat Latein uns, schon fast wie Italienisch auch. Ne? Noch viel schöner eigentlich. Ne?
Ja, also es war irgendwie. Aber es war wirklich.
War auf allen Ebenen hat es uns so angezogen.
Ja, und dann war das. Und dann hat sich einfach.
Aber es gab dann immer einen Tag, wo der Pater Isaac in der Dienstbesprechung irgendwie gesagt hat: Da ist ein Pärchen von Berlin, aber hat er keine Zeit, hat genug andere Baustellen und ob nicht ein anderer Mitbruder jetzt sich um die mal kümmern will. Es gibt dann eine E-Mail, man könnte darauf antworten. Und irgendwie ist das los auf mich gefahren, weil der öfters ab und zu mal Dienste weitergeben, wenn man irgendwie zu viel hat. Und ich habe dann gesagt: Ja, ich könnte es mir vorstellen, weil ich noch einen Schulfreund hatte, einen evangelischen, der eine katholische Frau heiraten wollte. Leider ist die Beziehung nicht mehr zusammen, der in Leipzig lebt. Hätte ich irgendwie zwei Pärchen schon mal gehabt, war für mich auch günstig, wenn ich mich schon einmal das Thema einarbeite, weil ich dann noch keine Hochzeit bis jetzt hatte. Da habe ich wenigstens zwei Pärchen und habe einen Schulfreund und so und dann kann ich das irgendwie gut verbinden. Aber naja, und da habe ich mich bereit erklärt und dann, ja, wenn du willst, na gut, dann mach du halt mal. Na, jeder darf mal irgendwie dann was übernehmen für einen Pfarrer oder für einen Prior. Und da habe ich euch ja geantwortet und da gab es sehr schön dann also schon ausführliche E-Mail zurück, wo ihr herkommt, warum ihr heiraten wollt.
Aber das
wollt.
Hast du uns auch gefragt. Also das fand ich auch
ja, eben, ja, ich muss euch
so gut. Pater Albrecht hat uns geschrieben, hey, könnt ihr mir so eine kleine kurze Lebensgeschichte, wer ihr seid, vorab schicken und
genau,
warum
das waren
ihr
so
heiraten
drei
möchtet.
Große Fragen. Und
ja.
Da sollten wir so, ich weiß nicht, du hast gesagt, eine Seite jeweils.
Ja.
Und das war auch mega.
Das war wirklich gut, ja. Und dann haben wir uns kennengelernt.
Ja.
Jetzt sind wir auf Mission.
Und jetzt geht's los.
Jetzt
und bald geht's live.
Jetzt geht's live, schaltet an.
Genau, könnt ihr schon mal richtig gespannt sein, weil da ist nämlich nicht mit Schneiden, sondern da wird's auf jeden Fall, ja, wenn dann doch ernst. Irgendwie vielleicht, ich weiß noch nicht, gesagt wird, dann ist blöd.
Das wäre bei der Hochzeit noch ein bisschen was moderieren oder vielleicht was singen oder.
Ja, bestimmt.
Lesung
würde ich machen.
Und Lesung vielleicht.
Lesung würde ich machen. Das besprechen wir.
Schlecht. Oder deine Tochter, die kann auch gut lesen.
Die kann richtig gut lesen. Das ist voll süß. Die hat auf unserer Hochzeit auch die Lesung gelesen, meine große Tochter. Und hat dann auch gesungen, alles gemacht. Die hat voll zu tun gehabt.
Sie ist wegen ihrer Tochter getauft worden.
Ja, das stimmt.
Die Tochter wollte zuerst getauft
werden. Die Story habe ich ein bisschen
auch. Da habe ich halt meinen Podcast hier ein bisschen
genau, gesehen. Schön. Ja, dann kriegen wir noch deinen Segen zum Schluss.
Ja, wir preisen dich für diese wunderbaren Gespräche und die Freude, dass du lebst, dass du uns Leben in Fülle schenkst, dass wir uns immer wieder finden, dass wir dich entdecken dürfen, dass wir deinen Ruf hören, damit wir unser Leben wie du hingeben für viele und zu deiner größeren Ehre. So segne alles im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott liebt euch. We'll be right back.